Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Und dazu begrüßt sie Anja Reinhardt. Um Diversität geht es in diesem Sommer in den Kulturfragen und heute möchte ich mit der Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger über Diversität im wissenschaftlichen Bereich sprechen. An den Universitäten in Deutschland, wo gerade mal knapp ein Viertel aller Professorinnenstellen mit Frauen besetzt sind. 23%, um genau zu sein. Barbara Stolberg-Rielinger ihrerseits ist die erste Frau an der Spitze des Wissenschaftskollegs in Berlin und leitet dieses Zentrum für Advanced Study seit letztem Jahr. Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler haben hier die Möglichkeit, ein Jahr lang ihrem eigenen Projekt nachzugehen, ohne sonstige akademische Verpflichtungen. Zudem war Barbara Stolberg-Rielinger 4 Jahre lang stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Historiker Deutschlands. Sie ist Mitglied in diversen Akademien und wissenschaftlichen Beiräten, die wir an dieser Stelle der Länge halber nicht alle aufzählen. Guten Tag, Frau Stolberg-Rielinger.
Guten Tag, Frau Reinhardt.
Würden Sie sagen, dass Ihre wissenschaftliche Laufbahn eine außergewöhnliche ist?
Das ist schwer zu beurteilen. Ich würde sagen, dass ich sehr viel Glück hatte, dass ich wenig Hindernisse in den Weg gelegt bekommen habe, eigentlich gar keine. Dass es mir an einem bestimmten Punkt meiner Karriere genützt hat, dass ich eine Frau bin, dass ich aber an strukturellen Hindernissen durchaus auch gelitten habe. Also so etwas wie mangelnde Kinderbetreuung. Ich habe 2 Kinder und als die klein waren, hatte ich wenig gesellschaftliche Unterstützung.
Mein Mann in Ihrer Elternzeit Ihre Dissertation geschrieben, oder?
Nein, die Habilitation. Die Dissertation war schon fertig, als das erste Kind unterwegs war, Gott sei Dank. Sonst wäre das wahrscheinlich sehr schwierig geworden. Und dann habe ich de facto eigentlich eine Kindererziehungspause gemacht. Formal zählt es natürlich als Zeit, in der ich mit der Habilitation schon angefangen habe. Aber de facto habe ich ganz, ganz wenig wissenschaftlich arbeiten können. Hatte aber eine lange Zeit noch eine Stelle an der Universität Köln. Aber tatsächlich war es dann sehr schwer, wissenschaftlich zu arbeiten. Also das heißt, strukturelle Hindernisse gab es durchaus, aber keine persönlichen Hindernisse. Also mich hat an der Universität kein Mann irgendwie im Fortkommen gehindert, ganz im Gegenteil.
Sie haben vorhin gesagt, Frau Stolberg-Rielinger, dass Ihnen das an bestimmten Punkten Ihrer Karriere auch genutzt hat, eine Frau zu sein. Da würde ich gerne noch mal nachfragen.
Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie zahlenmäßig konkret belegen, aber da es eben bisher so wenig Frauen, bis vor einiger Zeit so wenig Frauen an der Universität gab und im Wissenschaftsbetrieb, waren natürlich alle immer froh, dass dann auch mal eine Frau zur Hand war, die man in irgendwelche Gremien wählen konnte oder der man möglicherweise auch irgendwelche Preise verleihen konnte. Und ich glaube, dass das schon eine Rolle gespielt hat. Also sagen wir mal, auf der Grundlage einer gewissen Leistung natürlich, klar, hoffe ich jedenfalls. Aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass es mir ganz sicher nicht geschadet hat, einfach weil ich in ganz vielen Gremien und Zusammenhängen immer die erste Frau war oder eine der ersten Frauen. Und wenn man dann, um Gleichstellung voranzubringen, eben Ausschau gehalten hat nach Frauen, die man irgendwie, wie gesagt, wenn es um Preise und sowas ging, beglücken konnte, dann haben sie eben sehr oft mich gefunden. Und das war sicher ein Vorteil.
Aber warum gibt es denn insgesamt, ich habe es eben gerade gesagt, ein Viertel aller Professorinnenstellen sind mit Frauen besetzt. Warum gibt es so wenige Frauen in der Wissenschaft in den Spitzenpositionen?
Ja, es gibt natürlich mit der Zeit langsam immer mehr. Es ist aber dieses klassische Muster, dass je weiter man in der Hierarchie und in der Qualifikationsstufe nach oben kommt, desto weniger Frauen anzutreffen sind. Und das hat, wie gesagt, vor allem strukturelle Gründe, denke ich, mangelnde Familienfreundlichkeit der Hochschulen. Gegen die Behauptungen, Beteuerungen ist es familienfeindlich. Es gibt sehr oft Veranstaltungen nach 18 Uhr zum Beispiel. Es gibt immer noch keine ausreichende Kinderbetreuung an den Universitäten und so weiter. Also mangelnde Familienfreundlichkeit, die nach wie vor immer noch in erster Linie dann den Frauen schadet. Hinzu kommen, glaube ich, aber auch habituelle Unterschiede immer noch, dass Frauen immer noch aus Gründen der Sozialisation zurückhaltender sind, wenn es um Aufstiegsmöglichkeiten geht, dass sie immer noch zurückhaltender auch verhandeln. Das kann man zum Beispiel daran sehen, in meinem jetzigen Job an dem Wissenschaftskolleg ist es offensichtlich, dass Frauen, die wir Berufen einladen in dieses Wissenschaftskolleg weltweit, zurückhaltender sind beim Verhandeln mit ihren Universitäten und auch mit ihren Familien und deswegen schwerer sozusagen freigelassen werden für dieses eine Jahr im Wissenschaftskolleg als Männer. Das scheint an deren zurückhaltenderen Verhandlungsstil zu liegen. Ich kann das natürlich jetzt nicht wirklich beweisen, aber es ist schon auffällig, dass Frauen da zurückhaltender sind oder einfach, dass es uns weniger gelingt, Frauen zu berufen als Männer. Von, sagen wir mal, 40 Einladungen sind wir vielleicht bei 10 Frauen erfolgreich und bei 30 Männern, um jetzt mal einfach einen wirklich jetzt nicht präzisen Eindruck zu vermitteln.
Ja. Ist das denn eine Aufgabe, die Sie als Rektorin des Wissenschaftskollegs angehen wollen? Also wie kann man Frauen ermutigen, da vielleicht auch mehr Platzhirsch zu sein?
Ja, also zunächst mal würde ich sagen, Platzhirsch ist sowieso in jeder Hinsicht was Schlechtes, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ich fände es jetzt nicht gut, wenn die Frauen genauso Alpha-Tiere würden wie die Männer, sondern ich glaube eher, dass es darum geht, dieses Alpha-Tier-Verhalten quer durch die, über die Geschlechtergrenzen hinweg zu bekämpfen.
Also müsste man die Männer eigentlich auch pädagogisch nochmal belehren?
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn die Geschlechter ausgewogener vertreten sind, dann ist das auch gut als Mittel gegen Platzhirschverhalten. Aber klar, das gibt es bei Männern und bei Frauen und ich finde das in jeder Hinsicht einfach nicht besonders gut. Aber um mehr Frauen oder sagen wir, eine ausgeglichene Gender Balance in zum Beispiel jetzt im Wissenschaftskolleg herzustellen, muss man einfach mehr Frauen ansprechen, um am Ende dann genauso viel Frauen wie Männer einladen zu können. Man muss einfach den Pool größer fassen und aktiver suchen und dann wird man auch genug Frauen finden. Und wenn dann weniger zusagen, hat man am Ende aber im Ergebnis genauso viele Einladungen beziehungsweise Zusagen, wenn man eben einfach mehr anspricht.
Wissen Sie denn schon, wie das für das nächste Studienjahr aussieht? Im jetzigen Studienjahr waren es 22 Frauen oder sind es noch 22 Frauen, 27 Männer. Ja. Wie sieht das im nächsten Jahr aus?
Ja, das wäre in diesem Jahr auch noch besser gewesen, wenn nicht einzelne Frauen zum Schluss noch abgesagt hätten. Also wir hätten eine fast ganz ausgeglichene Balance gehabt. Im nächsten Jahr wird es, soweit ich weiß, etwas schlechter. Da war ich aber auch noch nicht einbezogen in den Auswahlprozess. Der ist immer sehr lange. Im übernächsten Jahr sehe ich voraus, dass es hoffentlich ausgeglichen sein wird. Also man weiß es nie bis zuletzt. Es können immer noch Absagen kommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so ungefähr ausgeglichen sein wird und hoffe, dass das dann in Zukunft immer so ist. Wobei, wenn wir über Diversität sprechen, es ja nicht nur um die Gender-Balance geht, sondern auch um möglichst große Diversität in anderen Hinsichten. Also vor allem bezüglich der Regionen, aus denen die Fellows kommen, aber auch natürlich der wissenschaftlichen Disziplinen.
Muss man diese Leute denn dann ermutigen? Also wenn Sie jetzt sagen, dass man Diversität auch, was die Regionen betrifft, dass man da auch ein Auge drauf haben muss. Also gibt es da spezielle Sensibilitäten für bestimmte Regionen oder?
Ja, also man kann nicht darauf warten, dass sich die Leute aus den unterrepräsentierten Regionen selber in großer Zahl bewerben, sondern man muss aktiv in diesen Regionen suchen und man muss Netzwerke aufbauen, um Ansprechpartner in diesen Regionen zu haben, die man fragen kann. Ja, man ist ja darauf angewiesen, also Fachleute zu haben, die einem auch Gutachten schreiben, zuverlässige Gutachten schreiben. Denn die wissenschaftliche Qualität ist natürlich immer das allererste Kriterium. Also wir können jetzt nicht der Diversität zuliebe auf wissenschaftliche Qualität verzichten. Das muss man auch nicht. Es gibt genügend hochqualifizierte Leute in anderen Weltregionen. Man muss sie eben nur finden. Und das ist nicht so einfach.
Wenn es um Diversität geht, dann spielt die Deutungshoheit sicherlich auch eine Rolle. Und wenn wir jetzt nämlich genau darüber sprechen, dass eben, sagen wir mal, die Deutungshoheit möglicherweise doch immer noch die des weißen Mannes ist, was bedeutet das dann für die Lehre, wenn mehr Frauen da sind, mehr Wissenschaftlerinnen aus Regionen, die vielleicht vorher nicht so berücksichtigt wurden?
Ja, es kommt darauf an, was verstehen Sie unter Deutungshoheit? Also es gibt sicher dadurch, dass man unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche kulturelle Prägungen berücksichtigt, gibt es natürlich eine Zunahme an Perspektiven. Ja, verschiedene Menschen haben verschiedene Perspektiven und das ist wichtig auch für die Wissenschaft. Andererseits hänge ich natürlich immer noch dem Ideal an, dass sozusagen wissenschaftliche Methoden, wissenschaftliche Standards kulturell unabhängig sein müssen. Das ist nicht immer der Fall, aber das ist zumindest das Ideal. Das heißt, idealerweise, es gibt diesen Satz von Max Weber, dem Soziologen, dem berühmten, dass sozusagen eine wissenschaftliche Erkenntnis, die in Deutschland erworben worden ist, auch für einen Chinesen genauso akzeptabel sein muss. Das heißt, es muss wissenschaftliche Nachprüfbarkeitsstandards geben, die kulturunabhängig sind.
Das kommt aber dann sehr auf die Wissenschaft an, oder nicht?
Ja, das ist natürlich eine Frage der Wissenschaftsdisziplin.
Also wenn Gesellschaften ganz anders geprägt sind, ja, dann ist das doch was anderes, als wenn wir, ja, sagen wir mal, über physikalische Gesetze reden.
Ja. Ja, vollkommen richtig. Das ist natürlich in der Kulturanthropologie eine andere Sache als in der Kernphysik. Das ist vollkommen klar. Trotzdem muss auch ein kulturwissenschaftliches Forschungsergebnis grundsätzlich Menschen aller Kulturen vermittelbar sein. Und es ist ja gerade der große Vorteil, finde ich, solcher kulturwissenschaftlichen Disziplinen, dass sie in der Lage sein müssen, sozusagen Perspektiven zu wechseln und dazu erziehen, Perspektiven zu wechseln. Und wenn man dann in der Lage ist, eine bestimmte kulturwissenschaftliche Perspektive einzunehmen, muss es möglich sein, unter dieser Voraussetzung eben auch ein Ergebnis dieser Wissenschaft nachvollziehen zu können. Das heißt natürlich nicht, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse solcher Disziplinen im selben Sinne exakt sind wie die der Kernphysik. Aber auch da ist vieles gar nicht so exakt, wie man immer denkt. Sie sind natürlich auch nicht in derselben Weise reproduzierbar wie in den Naturwissenschaften oder in experimentellen Wissenschaften. Trotzdem würde ich den Anspruch nicht aufgeben, dass sie, vorausgesetzt man macht die Prämissen klar, man macht die Quellengrundlage klar, man macht die Methoden klar, dass sie dann auch für Menschen anderer Kulturhintergründe nachvollziehbar sein müssen.
Hm. Ich würde gerne vielleicht nicht unbedingt über andere Kulturen, aber doch vielleicht über andere politische Kulturen sprechen, denn sie haben Partnerinstitute zum Beispiel in Ungarn und in Polen. Und wenn wir jetzt über das Thema Diversität reden, Frau Stolberg-Rielinger, dann könnte ich mir vorstellen, dass das in Polen und Ungarn mittlerweile schwieriger ist. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich muss vielleicht sagen, das Partnerinstitut in Ungarn gibt es schon länger nicht mehr. Wir haben Partnerinstitute in Rumänien und in Bulgarien.
Ja, stimmt. Das in Ungarn, da sind sie eigentlich mehr oder weniger vertrieben worden.
Es gibt ein gleichartiges Institut, das mittlerweile der Central European University eingegliedert worden ist. Und die wird ja gerade bekanntlich aus dem Land vertrieben und ist gezwungen, nach Wien umzuziehen. Wir haben aber Partnerinstitute in Sofia und in Bukarest. Und die sind tatsächlich sozusagen Ausgründungen des Wissenschaftskollegs, sind nach demselben Prinzip aufgebaut und wir sind Vertreter des Wissenschaftskollegs in den Beiräten. Und das sind, ich würde sagen, Inseln der Wissenschaftsautonomie in diesen Ländern. Das sind zuverlässige Partner für zum Beispiel große Stiftungen in der westlichen Welt. Die können sicher sein, dass da die Forschungsmittel zweckmäßig ausgegeben werden. Es sind Institute, die von ihren Regierungen in ihren Ländern unabhängig funktionieren. Sie werden wesentlich übrigens von der Schweiz grundfinanziert, leider nicht von der Bundesrepublik. Aber deutsche Stiftungen wie zum Beispiel die Gerda-Henkel-Stiftung oder die Volkswagen-Stiftung oder die Thyssen-Stiftung geben Mittel dorthin und können eben sicher sein, dass diese Mittel auch gut und zuverlässig und verantwortungsvoll ausgegeben werden.
Das sind Mittel von Privatunternehmen. Da sprechen Sie vielleicht auch etwas an, was möglicherweise für Universitäten auch nicht so ganz einfach ist, wenn man wissenschaftlich arbeitet, auf die Drittmittel von der Privatwirtschaft oder von privaten Unternehmen angewiesen zu sein. Was bedeutet das letztendlich für die Unabhängigkeit und auch für den Diversitätsdiskurs?
Also man muss sagen, das sind Wissenschaftsstiftungen von Privatunternehmen. Und in diesen drei Fällen, die ich genannt habe, kann ich das beurteilen. Da gibt es wissenschaftliche Beiräte, die über die Vergabe der Mittel befinden und nicht die Vorstandsetagen dieser Unternehmen. Da wird schon sehr darauf geachtet, und das hängt mit unserem Stiftungsrecht auch zusammen, dass das wissenschaftliche Vergabeprinzipien sind, die da beachtet werden. Das ist was anderes, als wenn jetzt zum Beispiel eine Firma in ihrer eigenen Firma sozusagen Forschung stattfinden lässt, wie Bayer oder meinetwegen auch Volkswagen oder so, die selbst firmeneigene Forschung betreiben. Ja, aber diese großen Wissenschaftsstiftungen beachten und berücksichtigen die Wissenschaftsautonomie.
Möglicherweise ist Diversität vielleicht auch ein Thema, das entzweit. Ich möchte hier kurz das Beispiel an der Dortmunder Uni anführen, wo Professorinnen ein eigenes Institut für Diversitätsforschung in Kognition, Literatur, Sprache und Medien gründen wollten, letztlich aber scheiterten, auch weil Teile des Fakultätsrates die Germanistik bedroht sahen. Die Konsequenz aus diesem Streit, das Institut für deutsche Sprache und Literatur wurde aufgelöst.
Gut, ich bin über diesen Fall nur aus der Zeitung informiert und weiß nicht, was im Einzelnen dahinter steckt. Die Fächer wollen natürlich nicht ihre Lehrstühle verlieren, das kann man auch verstehen. Ich denke, dass solche Fächer wie Literaturwissenschaft, vor allem Kulturanthropologie, natürlich auch die Geschichtswissenschaft, mein eigenes Fach, qua Amt schon einen bestimmten Zugang zum Thema Diversität haben. Und ich glaube, so ein Fach wie Geschichtswissenschaft wird immer eine besondere Aufmerksamkeit für Diversitätsfragen haben.
Ja, wobei Sie, Frau Stolberg-Rielinger, da ja auch klare Grenzen ziehen und zum Beispiel auch sagen, wenn Maria Theresia als Vorläuferin für Feministin gelten soll, da ist dann doch eben eine Grenze, oder?
Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich der historischen und allgemeinen Relativität von Diversität bewusst ist. Also das heißt, zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte und in verschiedenen Gesellschaften sind eben verschiedene Merkmale der Diversität strukturell wichtig. Es gibt eben nicht die Diversitätskriterien, die immer und zu allen Zeiten gleich sind, sondern die Menschen sind in unendlich vielen Hinsichten verschieden. Und es ist eben von den jeweiligen Gesellschaftsstrukturen abhängig, welche Unterschiede strukturell wichtig sind und zu Benachteiligung führen und welche anderen nicht und wie das jeweils in einer Gesellschaft organisiert ist. Ja. Und der Geschlechterunterschied war im 19. und auch lange im 20. Jahrhundert ein absolut relevanter Unterschied, was politische Teilhabe, soziale Chancen und so weiter anging. In der Vormoderne, also in der Zeit, mit der ich mich beschäftige, war der Geschlechterunterschied nicht so zentral, wie er das im 19. Jahrhundert war, sondern ständische Unterschiede, also Unterschiede, ob man dem Adel, dem Bürgertum oder dem Bauernstand angehört, waren wesentlich wichtiger für die Platzierung jedes einzelnen Menschen als der Geschlechterunterschied.
Ist das denn etwas, wo man für die Gleichstellung heute etwas lernen kann?
Ja, unbedingt. Ich denke, man muss darauf bedacht sein, bestimmte Ungleichheitsmerkmale nicht aus gut gemeinter Absicht noch zu zementieren. Der Geschlechterunterschied ist so ein Beispiel. Ich glaube, im Moment sind Frauen in vieler Hinsicht noch unterrepräsentiert und auch in vieler Hinsicht benachteiligt. Aber man muss sozusagen aufpassen, dass man nicht diesen Unterschied auf Dauer weiter zementiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich mal optimistisch bin, dass es keine so große Rolle mehr spielen wird, der Geschlechterunterschied, und dass man dann nicht sozusagen durch Quotenregelungen und so weiter zukünftig dauerhaft diesen Unterschied zementiert, sondern sich auch darauf konzentriert, andere Unterschiede, die vielleicht wichtiger geworden sind als Benachteiligungskriterien, sich auf solche Unterschiede zu konzentrieren.
Das bringt mich auf ein Beispiel an der Technischen Universität in Eindhoven, wo beschlossen wurde, dass für die nächsten Jahre nur noch Frauen eingestellt werden. Das ist natürlich vielleicht auch ein spezieller Fall, weil an technischen Universitäten noch weniger Frauen lehren als an Universitäten überhaupt. Das heißt, sowas halten Sie aber für den falschen Weg, oder könnte das erstmal vielleicht auch Frauen ermutigen oder einfach letztendlich den Eintritt erleichtern?
Ja, das ist sehr ambivalent. Also ich habe dazu keine entschiedene Meinung. Es ist ambivalent, weil natürlich einerseits dadurch noch bestehende Ungleichheiten ausgeglichen werden, andererseits aber natürlich keine Frau eine Quotenfrau sein möchte. Ja, jede Frau möchte aufgrund ihrer Qualifikation berufen werden. Und die Frauen, die jetzt dann in der nächsten Zeit in Eindhoven berufen werden, werden immer mit dem Vorurteil leben müssen, dass sie ja nur aufgrund ihres Geschlechts berufen worden sind. Also es ist sehr ambivalent. Ich will ein anderes Beispiel geben, das Thema Rasse. Ja, das Thema Rasse ist in Amerika ein unglaublich großes Thema. Es gibt einen unglaublichen Rassismus, wie wir wissen, in Amerika, und Deswegen haben etwa Amerikaner afrikanischer Herkunft ein ganz starkes Interesse, natürlich Rasse als ein Benachteiligungsfaktor im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Das ist vollkommen legitim. Wenn die dann nach Deutschland kommen, kann man beobachten, dass sie zum Beispiel ganz empört reagieren, wenn man als Deutscher sagt, sowas wie Rasse gibt es doch eigentlich nicht. Rasse ist kein Kriterium.
Das ist auch unsere spezielle Geschichte natürlich.
Genau, ja. Wir in Amerika schreibt man in einen Fragebogen immer, bei jeder Gelegenheit muss man seine Rasse angeben. In Deutschland wäre das vollkommen undenkbar. Wir würden sagen, Rassen in dieser biologischen Sinne sind Konstrukte, kulturelle Konstrukte. In Amerika stößt man mit so einer Aussage auf massiven Widerstand der benachteiligten Gruppen, weil sie ein Interesse daran haben, das Kriterium Rasse im Bewusstsein zu halten, um diese Ungleichbehandlung auszugleichen. Daran sehen Sie, dass es eben historisch sehr unterschiedlich sein kann, wie eine Gesellschaft mit solchen Ungleichheitskriterien umgeht und dass man eigentlich gut daran tut, sich der Historizität dieser Kriterien bewusst zu bleiben.
Trotzdem ist es so, und das wird immer wieder auch geschildert, dass an deutschen Universitäten doch der Diversitätsdiskurs mittlerweile zu einem Klima geführt hat, das oft als problematisch beschrieben wird. Also wenn sozusagen jeder sich gleich beleidigt fühlt, weil er sich in seiner speziellen Verfassung angegriffen fühlt. Wie problematisch sehen Sie das?
Ja, das Problem sehe ich auch, zumal es ja eigentlich eine bizarre Situation ist, polarisierte Situation. Auf der einen Seite haben wir unglaubliche Hassausbrüche überall aus Gründen bestimmter Diversität gegen Schwule, gegen Schwarze und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir diese extreme Übersensibilisierung aller möglichen Merkmalsträger, die sich diskriminiert fühlen. Das hängt natürlich zusammen. Es verstärkt sich auch wechselseitig. Es ist aber ungut, weil es eben dazu führt, dass das, was wir eigentlich wollen, nämlich dass solche Unterschiede keine Rolle spielen sollen, dass das immer unmöglicher wird. Es sollte ja idealerweise ganz egal sein, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, ob ich homo- oder heterosexuell bin, ob ich grüne, blaue oder braune Augen habe. Und wenn jetzt bestimmte Gruppen oder Angehörige einer bestimmten Merkmalsklasse aus dieser Tatsache, dass sie dieser Merkmalsklasse angehören, eine bestimmte Haltung des ständigen Beleidigtseins ableiten, dann ist das eine kontraproduktive Haltung. Es ist natürlich verständlich.
Ja, also letztendlich gerade in dem Bereich, wo Forschung, wo Wissenschaft betrieben werden soll, wird letztendlich die Wissenschaftsfreiheit beschnitten.
Ja, ich würde sagen, es ist immer sehr ambivalent. Bestimmte Merkmalsgruppen sind de facto ja benachteiligt oder waren es zumindest in der Vergangenheit und haben deshalb einen gewissen Grund, sich beleidigt zu fühlen in bestimmten Situationen. Andererseits zementieren sie aber damit den Sonderstatus einer bestimmten Gruppe. Und das ist nicht sehr unterschieden von identitären Haltungen auf der rechten Seite, ja? Die dann zum Beispiel das Deutschsein zu etwas ganz Besonderem, einem Merkmal, das unbedingt geschützt werden muss, ja? Das Deutschsein im ethnischen Sinne, nicht im staatsbürgerlichen Sinne, zementieren. Das heißt, identitäres Argumentieren halte ich grundsätzlich für ein Problem, egal ob von rechts oder von links.
Ich würde Sie gerne zum Schluss, Frau Stauberg-Rielinger, auch noch mal fragen, weil Sie haben sich in Ihrer Forschung auch mit Ritualen beschäftigt, mit politischen, mit öffentlichen Ritualen, ob wir sozusagen vielleicht auch, um Diversität herzustellen, eine andere Ritualisierung brauchen.
Naja, also Rituale sind einerseits natürlich dazu da, Zugehörigkeit zu pflegen, zu kultivieren. Und wir sehen ja, dass es ganz viele verschiedene Rituale gibt, die ganz verschiedene Zugehörigkeiten kultivieren und man gleichzeitig als Individuum an ganz vielen Ritualen teilnehmen kann und damit schon klar wird, dass man eben verschiedenen Gruppen angehört und dass sich alles immer überschneidet. Also ich kann der katholischen Messe beiwohnen, ich kann gleichzeitig aber beim Christopher Street Day teilnehmen. Und das macht ja schon deutlich, dass man, wie gesagt, nie nur eine Identität hat, sondern immer ganz vielen Gruppen zugleich angehört. Und Rituale können vielleicht dieses Bewusstsein schärfen, wie gesagt, wenn man eben an vielen gleichzeitig teilnimmt und damit der Unterschiedlichkeit dieser verschiedenen Einteilung oder der Tatsache sich bewusst wird, dass man nie nur eine homogene Identität hat und nicht nur einer homogenen Gruppe angehört.
Sagt die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger, seit letztem Jahr Rektorin des Wissenschaftskollegs in Berlin, mit der ich in diesen Kulturfragen über Diversität in der Wissenschaft gesprochen habe. Im Anschluss hören Sie Kultur heute. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.